Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Immer wieder fährt die Maschine über den schwarzen Stoff, der ungefähr die Fläche von zwei Schreibtischen einnimmt. Direkt darauf liegt eine Art perforiertes Papier, auf dem unterschiedliche Formen aufgedruckt sind. Es sind die Schnitte, die später zu einer Textilkombi vernäht werden. Immer wieder stanzt die Maschine Löcher und schneidet die Formen präzise aus. Nur wenige Meter weiter stehen mehr als ein Dutzend Nähmaschinen und Maschinen, die Nähte einer Gore-Tex-Membran mit einer Art Klebeband verschließen. Was bei Mode, aber auch bei Motorradbekleidung mittlerweile überwiegend im Ausland geschieht, findet bei Stadler zu großen Teilen noch am Firmensitz in Aidenbach in der Nähe von Passau statt. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, falls ihr es noch nicht geahnt habt, mit der heutigen Folge werfen wir einen Blick in die Entwicklung und Fertigung von Textilkombis. Auch deshalb, weil dieses Thema im Vergleich zur Entwicklung neuer Motorräder ja immer ein wenig hinten runterfällt. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Podcaster und Reiseredakteur bei Motorrad, und ich freue mich daher sehr, dass uns die Firma Stadler heute nach Niederbayern eingeladen hat, wo ich mit Inhaber und Chefentwickler Hans-Jürgen Stadler sprechen konnte. Und nach diesen kurzen akustischen Eindrücken aus der Fertigung hört ihr jetzt auch unser anschließendes Gespräch. Ja, zum Warmlaufen, Hans-Jürgen, habe ich ein paar Fragen vorbereitet, einfach um dich schon mal als Menschen kurz oder als Motorradfahrer kurz vorzustellen. Was war denn dein erstes Motorrad?
Mein erstes Motorrad oder Moped?
Überlasse ich dir.
Das erste Moped war Zündapp, Mofa. Und das erste Motorrad war XT 600.
Wie sieht für dich der ideale Motorradtag aus?
Gut, mittlerweile gemütlich frühstücken, nicht zu früh wegfahren. Ich sag mal 20, 25 Grad, eventuell leicht bewölkt, eine schöne Kaffeepause und irgendwann 5 ankommen und ein Ankerbier trinken.
Hast du auch ein Lieblingsreiseziel fürs Motorradfahren?
Nein, eigentlich nicht. Es ist überall, wo es schöne Straßen gibt, ist es schön.
Und was ist denn dein aktuelles Lieblingsmotorrad? Es ist gerade der Motorradkatalog erschienen.
Ich darf es gar nicht sagen, weil ich fahre fast immer GS. Auch wenn ich mir eine aussuchen darf, wenn wir wo eingeladen sind. Es ist einfach ein Motorrad, mit dem schön zu fahren ist.
Das darfst du mir als Moderator durchaus sagen. Okay. Und vielleicht beantwortet schon die nächste Frage. Wenn du in der Garage nur Platz für ein Motorrad hättest,
dann wäre es auch wahrscheinlich irgendeine Reise-Enduro, weil man mit der eigentlich alles machen kann.
Kannst du es genauer noch sagen, welche?
Gut,
eine alte, eine neue?
Na, die 1250er, die wäre schon schick. Ich fahre zwar momentan die 1300er, mit der bin ich sehr zufrieden. Aber ich denke, dann wäre es die 1250er.
Okay. Und dann gehen wir doch gleich mal oder werfen den Blick doch gleich mal auf die Firma. Das Gründungsjahr 1971, das ist was mir in der Vorbereitung auch gleich aufgefallen ist. Ihr habt ja vor ein paar Jahren logischerweise das 50-jährige Jubiläum gefeiert. Und wenn man jetzt so wie ich noch nicht so lange Motorrad fährt, dann nimmt man das alles für selbstverständlich wahr. Wie sah denn Motorradbekleidung in den 70ern aus? Wie sahen die ersten Stadler?
Gut, in den 70ern war ich natürlich auch noch klein. Ja, das waren damals Lederkombis, weitgehend aus einem Stück gemacht, irgendwelche einfachen 2 cm Streifen aufgenäht und im Sturzbereich, wenn es gut ging, 2 Lagen Leder. Und recht viel mehr war das damals gar nicht.
Du hast ja vorhin erzählt, dass die Motorradbekleidung ja erst ein paar Jahre später kam. Wie war denn euer Weg, sag ich mal, oder der Weg der Firma Stadler, deines Vaters, der die Firma gegründet? Wie seid ihr auf Motorradbekleidung gekommen überhaupt?
Also stimmt, mein Vater hat die Firma 1971 gegründet. Er war Bekleidungstechniker und hat schon in Firmen gearbeitet, die Leder verarbeitet haben. Deswegen war der erste Schritt als Zwischenmeister, also Arbeiten für andere Firmen, als verlängerte Werkbank und nur im Lederbereich. Also modische Lederjacken, Lammfell, Pelzgeschichten, bayerische Lederhosen natürlich, das gehörte zum Repertoire. Und übers Leder sind wir dann, ich sag mal, in den Motorradsektor gestolpert, weil in der Belegschaft natürlich Motorradfahrer waren. Auch mein Vater ist als Jugendlicher natürlich Motorrad gefahren. Und dann hieß es, wenn wir Leder verarbeiten können, ja, dann können wir auch Lederanzüge machen. Und es war so der Start, ich glaube 72, 73 für die ersten Lederkombis. Und 1975 gab es den ersten Mini-Katalog mit, ja, entsprechenden Anzügen, wie damals die alten Haro-Anzüge, das kennen noch viele. Das war halt eine Schiene. Also sehr, sehr simpel, sehr einfach, aber von der Schutzfunktion natürlich bis auf die Protektoren vergleichbar mit dem auch noch, was man jetzt fährt zum Teil.
Habt ihr euch dann irgendwann auf Motorradbekleidung fokussiert? Oder gab es noch immer diese Mode?
Diese Modegeschichte gab es relativ lange. Da waren wir auch spezialisiert, damals schon für Kurzgrößen, für Bauchgrößen, für ein riesiges Größenspektrum durch die Produktion in Aidenbach. Für mich war das aber nie wirklich interessant. Also mit meinem Einstieg in die Firma, das war 96, 97, so um den Dreh rum, da haben wir gesagt, wenn wir das machen, dann fokussieren wir uns vorwiegend auf technische Bekleidung, sprich Motorradbekleidung. Und dann war der modische Bereich relativ schnell Geschichte, weil auch in dem Sektor fast alles aus Asien kam dann.
Mhm. Ja, und in den 90ern, da sind wir ja auch schon weit im Bereich, wo es schon längst auch Textilkombis gab. Wenn wir jetzt mal durch die 50 Jahre so ganz grob gehen, was waren denn Meilensteine der Firmenhistorie? Wann gab es die ersten Textilkombis?
Die ersten Textilkombis, das weiß ich noch, das war so eine Idee mit Abnehmer am Latzteil, so Enduro-Straßenanzug.
Mhm.
Bretthart, der stand alleine, wenn man den hinstellt, der auch ohne Kleiderbügel.
Auch neu schon.
Ja, auch neu schon, ja. das war so in den Anfang 90ern oder 1990. Und da war auch damals schon für Behörden immer wieder gearbeitet haben, haben wir ganz schnell auch den Weg eingeschlagen, wasserdichte Motorradbekleidung, weil dort war der Bedarf da, Wetterschutz zu machen. Und 1991 ging das dann auch los mit den ersten Gore-Tex-Anzügen für Polizei. Damals natürlich außen Baumwoll-Polyester-Mischgewebe, Z-Liner zum Teil mit Watte verstärkt. Also damals war Gore-Tex-Anzug wirklich ein Sack, der warm war. Also recht viel mehr war es nicht, so ehrlich muss man sein. Und da hat sich schon einiges verändert. Bis hin dann in den 2000ern Motorradbekleidung mit ausnehmbarer Membrane, flexibler für alle Temperaturbereiche einzustellen. Die Passformen wurden deutlich besser, von das Sackmäßige war weg. Man ist körperbetonter geworden, viele Konstruktionen wurden verbessert. Auch Anfang der 2000er, 2003 haben wir dann das erste Laminat schon im Programm gehabt. Und mit Einzug des Laminats, das war damals ja auch hart, steif, weniger populär, das hat sich in den letzten 20 Jahren extrem verändert, mit viel Belüftungen, sehr viel flexibler. Und das ist auch momentan das, was wir vorrangig produzieren letztendlich. Mhm.
Ja, es ist spannend, weil ich habe das Gefühl, wenn man Fotos sieht, ja, gerade aus den 90ern, aus den Ende 80er vielleicht, dann fallen halt vor allem die bunten Farben auf und dann fokussiert man sich immer so auf die Farben, aber so die Schnitte, Materialien, das vergisst man dann natürlich. Also gerade auch, wenn man...
Ja, die Farben, da haben wir auch Kataloge, da geht es von Lila, Pink und wir haben einen Anzug mit allen Regenbogenfarben drin. Das war damals auch noch so ein Highlight, Kevlar-Stretch-Anzüge.
Mhm.
Also das war beschichtetes Kevlar von Schöller, wasserdicht verarbeitet, wie ein Sportkombi, super flexibel. Ja, das war ein Highlight für 2-3 Jahre, dann waren die aber auch weg vom Markt wieder, seltsamerweise.
Ja. Ja, da sind wir eh schon mittendrin. Also ganz einfach gefragt, was sind denn die Besonderheiten von Motorradkleidung gegenüber anderer Outdoor-Kleidung? Weil Gore-Tex kennt man ja vor allem auch von Regen, Wander, Trekking, was weiß ich, was für Jacken. Ist es nur die Abriebfestigkeit, nur die Protektoren oder was sind die besonderen Herausforderungen, wenn man jetzt über Motorradbekleidung spricht?
Also klar, wir haben deutlich stabilere, massivere Außenmaterialien wie jetzt die anderen Bereiche. Dadurch wirkt es natürlich beim Laminat oder bei wasserdichter Bekleidung etwas aufwendiger, die Nähte wasserdicht zu bekommen. Weil man hat größere Höhenunterschiede. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Naht habe, da läuft der Gürtel rein und ich nähe auf diese Seite noch, habe ich vielleicht einen Höhenunterschied von rechts nach links von 1,2, 1,5 Millimetern. Den Höhenunterschied muss ich irgendwie ausgleichen und abdichten und das dauerhaft. Und das ist beim dünnen Laminat wie bei einer Regenjacke, ich sage, deutlich einfacher. Mhm. Außerdem haben wir natürlich sehr viel mehr verschiedene Materialien im Einsatz. Wir sind sehr auf Körpernähe, wollen Bewegungszonen, weil der Motorradfahrer soll sich bewegen, soll im Sitzen passen, soll im Stehen passen. Wir haben sehr viel stärkere Umweltbedingungen. Man denkt, Orkanböen, da reden wir von Windgeschwindigkeiten 130 km/h. Ja, die haben wir beim Motorradfahren ganz schnell. Mhm. Und dann weiß man, wir haben Regenbekleidung, die das Wasser kommt von allen Seiten durch Verwirbelungen. Wir haben Windgeschwindigkeiten, Orkanniveau und es soll funktionieren. Eine Wanderjacke, ja, da gehe ich spazieren beim Landregen. Mhm. Wasser kommt von oben, genauso sind die DIN-Tests gestaltet. Ja, das ist für Motorradbekleidung easy going. Also wir haben in dem Bereich alle Hersteller Bekleidung, die deutlich mehr können muss wie eine Regenjacke.
Du hast vorhin auch, wir sind ja vorhin schon durch die Produktion auch gegangen oder auch durch die Entwicklung. Das fand ich ganz spannend. Da hast du gesagt, dass sich eigentlich an den Materialien jetzt gar nicht so viel mehr geändert hat in den letzten 10 Jahren, ganz grob, oder 20 Jahren, sondern dass sich eher die Art und Weise geändert hat, wie man sie verarbeitet.
Ja, die Basismaterialien im Textilbereich, Cordura gibt es schon ewig. Mhm. Ich sage mal, auch als Laminat und in vielen Bereichen. Es gibt hochfestes Polyamid schon sehr viel lange. Also es gibt hier materialtechnisch nicht die großen Innovationen. Klar wird viel im Marketing als super Innovation verkauft. Mhm. Wenn man es genauer betrachtet, ist es ein altes Thema, verfeinert, neu dargestellt. Aber die ganzen Lüftungsthematik, die wir in den letzten Jahren hatten, die Sommer werden immer wärmer, nur Regenschutz reicht nicht, man braucht Regenschutz mit guter Belüftung. Der Wetterschutz der Motorrad wird immer besser, der Motorräder. Jede Marke, jeder Hersteller versucht hier im Lüftungsbereich was Innovatives zu machen, damit es erträglich wird. Bei 20 Grad ist alles noch in Ordnung, aber ab 25 Grad wird einfach alles warm. Mhm. Und da hat sich das meiste verändert. Und der Anspruch ist natürlich dauerhaft wasserdicht beim Gore-Produkt plus toller Belüftung. Und ich denke, da haben wir mit unserem AirScoop-System echt was Gutes am Start. Und da habe ich vergessen, bei den Highlights natürlich vorher. Aber das ist mit der größte Unterschied, wo dann jeder Hersteller sagt, ich tüftle an meinem eigenen Produkt, weil die Basisausgangsmaterialien, die sind vergleichbar. Mhm.
Ja, das ist jetzt ja vielleicht auch ein gutes Beispiel, aber wie ist so grundsätzlich, was sind so die Impulse, dass man vielleicht auch sagt, wir müssen da einen neuen Anzug entwickeln? Was sind da so die ersten Schritte? Ist es einfach, dass man turnusmäßig sagt, nach ein paar Jahren, was können wir daran noch verbessern?
Mittlerweile haben wir ja die Zertifizierungspflicht. Mhm. Motorradbekleidung ist ja persönliche Schutzausrüstung. So ein Zertifikat hält 5 Jahre. Spätestens dann muss man natürlich irgendwas machen oder verlängern. Mhm. Und ich denke, es gibt kein perfektes Produkt. Es gibt immer wieder Punkte, die auffallen. Wenn man sagt, ich habe jetzt ein neues Produkt am Start, dann fährt man damit, dann ist man sehr zufrieden. Und irgendwann treten so Sachen auf, wo man sagt, oh, die Kragenpassform könnte man verbessern oder die Tasche hier ist nicht optimal platziert. Das sind wirklich Feintuning-Geschichten. Da kann man immer was machen. Weil klar, jeder denkt, er hat ein super Produkt, aber es gibt immer Feintuning. Mhm. Ob sich jetzt ein Material verändert, ob es was nicht mehr gibt, ob es was Neues gibt oder ob sich der Kundenkreis verschiebt mit Passformen. Also man muss immer ansetzen und ab und zu hat man einfach auch grundlegend neue Ideen. Das ist natürlich dann toll. Oder es gibt vielleicht wirklich ein neues Material am Markt und dann will man sowieso drauf reagieren.
Und dann geht es wahrscheinlich über mehrere Prototypen.
Ja, mit dem ersten Prototyp ist es meistens nicht getan, leider. Das wäre schön.
Davon gehe ich aus.
Aber es ist so, man hat eine Idee, man setzt es um. Im Schnitt, in der Produktion und dann gibt es einfach Feintuning. Und man sagt, hey, die Belüftung, es ist ja sehr oft so, fahrerabhängig, motorradabhängig. Wo platziere ich was, damit es vernünftig funktioniert und auch vielleicht bei verschiedensten Motorrädern einigermaßen funktioniert. Und da hilft meistens nur anziehen, draufsetzen, fahren. Und wir machen es dann häufig so, dass wir sagen, okay, heute ist ein extrem heißer Tag, da können wir Lüftungen testen. Dann wird immer die gleiche Runde gefahren, man wechselt die Bekleidung und fährt dann die gleiche Runde mit dem Motorrad nochmal, nur mit einer anderen Jacke. Und sagt, okay, wo liegt der Unterschied? Oder man nimmt irgendeine Actioncam und filmt sich beim Fahren und versucht natürlich beim Fahren was zu verändern am Produkt. Die Position der Lüftung nach oben schieben, nach unten schieben. Sollte man natürlich beim Fahren nicht machen, aber es ist die einfachste Methode, das festzustellen und dann mal ein Motorrad wechseln. Ich sage mal, von einer gut verkleideten Reise-Enduro zu einem Naked-Bike oder zu einer Supermoto mit guter Anströmung. Und dann sieht man ganz schnell die Unterschiede. Und leider gibt es kein Produkt, das wirklich überall gleich toll funktioniert.
Ja, aber wenn ihr das dann gemacht habt, wie lange dauert sowas von der, ich sag mal, von der ersten Idee, bis das Produkt dann vorgestellt wird und dann auch im Laden hängt?
Sehr unterschiedlich. Also wir können, wenn es pressiert, sehr, sehr schnell sein. Manche Ideen müssen aber leider reifen. Wenn ich mir denke, unser SAS-System, da war immer die Forderung, warum habt ihr keine Lüftung am Ärmel? Dann haben wir gesagt, am Ärmel ist es schwierig, weil Wasser kommt von allen Seiten. Beim Sitzen von oben nach unten, wenn ich einen Helm aufsetze von der anderen Richtung und immer soll es wasserdicht sein, eine tolle Luftzufuhr darstellen, bis wir dann so weit waren, das hat fast ein Jahr gedauert. Wenn es jetzt nicht um eine Idee geht, sondern um Feintuning, ja, dann können wir das in 2 Wochen umsetzen. Aber wie gesagt, die Idee und das Tüfteln an Lösungen, das kann ab und zu langwierig sein.
Und gibt es da auch, also ich gehe mal davon aus, weil ich es vorhin auch schon gesehen habe, habt ihr dann auch standardisierte Regentests, Tests, die jetzt die Abriebfestigkeit, also das spielt sich wahrscheinlich alles auch im Rahmen dieser Zertifizierung ab.
Also es gibt natürlich für jedes Material Datenblätter mit so grundlegenden DIN-Tests. Für einen Abriebtest ist natürlich die Zertifizierung jetzt maßgeblich. Da gibt es einen normierten Test für einen Stoßabrieb. Darmstadt-Methode, wenn das ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff, der wird natürlich durchgeführt. Dann werden die Nahtfestigkeiten geprüft, ist standardisierter Test der Norm. Die Weiterreißfestigkeiten werden geprüft beim Material, ist auch in der Norm enthalten. Und die Verschlüsse werden geprüft auf Festigkeiten. Das ist alles inkludiert in der Norm für Motorradbekleidung. Regentest gibt es einen standardisierten, noch die Norm. Der betrifft allerdings Regenjacken. Da wird der Landregen simuliert und du stehst im Regen. Ja, ist für einen Motorradfahrer suboptimal, weil du hast natürlich Fahrtwind von vorne, Gischt von allen Seiten. Und Gore macht hier einen Test. Da kommt wirklich eine Puppe, wird angezogen, wird auf ein Motorrad gesetzt. Wird von oben simuliert wie der DIN-Test, aber auch von vorne besprüht. Und es ist noch am realistischsten. Aber auch hier ist klar, wie bei allen Laborprüfungen, Realität sieht halt oft immer ein bisschen anders aus. Weil im Labor kannst du einfach nicht jede Situation darstellen.
Aber das deckt ihr dann eben auch durch viele Testfahrten, Testkilometer ab?
Testfahrten und viele Jahre Erfahrung. Und auch den ein oder anderen Fehler, den man gemacht hat.
Kommen da auch Anzüge von Kunden oder gibt es da auch Feedback von Kunden? Gibt es, ich sag mal, Kombis mit denen, die mal gestürzt sind, wo man dann sieht, an den Stellen muss man es verstärken, an den Stellen nicht oder fließt da was mit ein?
Haben wir Gott sei Dank immer wieder. Früher war es so, da kamen die ersten Teile und man merkte halt schnell, okay, der Unterarm ab Knöchel ist Sturzstelle. Wir brauchen dort einfach im Textilbereich Doppelungen, weil eine Lage Textil nicht funktioniert. Und das ist auch nicht mehr zwangsweise der Ellbogen, sondern wirklich so ab Handknöchel nach hinten ist der Unterarm fast immer mit dabei. Genauso Schulterpartien, die werden immer gedoppelt, aber das ist auch im Zuge der Norm auch noch mit klarer geworden, dass das so sein muss natürlich. Ansonsten, Kundenfeedback fließt bei uns immer mit ein. Wir sind eine relativ kleine Firma. Und Gott sei Dank alles Techniker. Es wird nicht immer alles sofort umgesetzt, aber klar, es wird aufgenommen und bei Produktverbesserungen versucht, so gut wie möglich umzusetzen. Leider funktioniert es nicht immer, weil wir ab und zu halt auch so ein bisschen eine Preisgeschichte im Hinterkopf haben, wo wir sagen, okay, man könnte alles golden machen, das will aber dann keiner mehr bezahlen.
Ja.
Und ich denke, wir haben aktuell einen guten Stand, dass wir sagen, okay, wir können sehr viel technisch gut abdecken, haben einen vernünftigen Schutz. Gut, Preisniveau mit europäischer Produktion natürlich immer gehoben, aber im Großen und Ganzen sollte das so passen.
Ja, aber ich habe gerade an diese Sturzzonen gedacht, die einem ja auch teilweise als Kunden begegnen, wenn man in diese, also es gibt ja bei jeder Motorradkleidung eigentlich auch immer diese kleinen Handbücher fast schon, die da immer noch mit dranhängen, die man meistens dann auch ungelesen wegschmeißt vielleicht. Aber wenn man mal reinschaut, stehen ja auch so Sachen drin mit was gibt es denn für unterschiedliche Protektoren, Level 1, Level 2, Typ A, Typ B. Und ich meine, dass ich da auch schon mal irgendwo die Sturzzonen gesehen habe.
Ja gut, es gibt.
Weil ja eben nicht der Anzug komplett, also wie du es schon gesagt hast, der ist ja nur an gewissen Stellen verstärkt und nicht überall, weil das gar keinen Sinn macht teilweise.
Gut, die Sturzzonen werden durch die Norm definiert, sind Erfahrungswerte. Es gibt die Zone 1, Hochrisikozone, betrifft in der Norm leider nur die Protektorenbereiche in der kleinsten Form. Wenn man das schon mal gesehen hat, ein Protektor Größe A, Level 1, ja, das ist für ein Knie Größe 62, ein stattlicher Mann, ein Schutz für die Kniescheibe.
Also ich denke da vor allem an diese Hüftprotektoren, die ja dann wirklich nur so ein Schokoriegel quasi sind, Format.
Die sind, Größe A ist wirklich minimal und nur das ist Hochrisikozone laut der Norm. Aus meiner Sicht nicht ganz ausreichend, aber es ist so. Dann gibt es die Zone 2, das ist die große also die Masse des Anzugs. Und die Zone 1 ist Brustbereich, Armbeuge, Kniebeuge, wo man sagt, okay, da hat man mit Abrieb weniger zu tun. Und dann gibt es natürlich noch die Schutzklassen. A, Doppel A, Triple A, B und C. A ist gedacht eher für so Sommerbekleidung, B für Tourenbekleidung. Oder Doppel A, Triple A für Racing-Geschichten. Wobei ich persönlich sage, Triple A ist ein Marketingstandard für mich persönlich. Weil wir hatten durch unseren Behördenbereich viele Tests gemacht und wir haben Schlitterwege bei Triple A-Geschwindigkeiten von über 70 Metern bei Textilkombis. Und dann ist der Aufprall mein Problem, nicht der Abrieb. Und leider sagt dieser Standard nichts über den Aufprallschutz. Der definiert nur, du brauchst ab Doppel-A-Standard Protektoren in der Jacke, Schulter, Ellbogen, Rücken nicht mehr definiert. Und auch bei Triple-A brauchst du nur Schulter, Ellbogen und die Norm sagt nichts über die Größe und die Schutzklasse. Also ich könnte in einem Triple-A-Anzug Protektor der Größe A in der Klasse 1 einbauen.
Das heißt, für dich ist diese Norm jetzt eigentlich aus Kundensicht gar nicht so hilfreich, weil man dann eher dazu neigt, ah ja, das ist ein Dreifach-A und dann eine viel höhere Erwartung hat als jetzt an Doppel- oder Einfach-A und das aber in der Praxis nicht unbedingt mehr Schutz bedeutet.
Der Ansatz ist nicht schlecht, nur ich denke, wenn ich mehr Schutz will, dann lieber ein Airbag als ein Triple-A-Anzug. Aus meiner Sicht jetzt. Das ist aber ganz ehrlich gesagt, meine ganz persönliche Einschätzung, da bin ich wahrscheinlich als Kunde besser bedient dann. Weil der Aufprall ist die größte Gefahr letztendlich.
Wenn wir nochmal in die Fertigung gehen, also weil wir es ja gesehen haben, oder vielleicht kannst du einfach kurz beschreiben, was sind denn die einzelnen Schritte, wenn jetzt der Anzug, wir sind jetzt beim Anzug, wenn der dann fertig entwickelt ist, was sind die einzelnen Produktionsschritte von den Schnittmustern am PC, die wir gesehen haben vorhin?
Okay, es geht natürlich los mit Schnitt, Lagebilderstellung, Stoffbereitstellung, dann werden die Teile zugeschnitten, dann gehen sie in die Näherei, werden aufbereitet, dass die Damen in der Näherei natürlich nicht suchen müssen, sondern einigermaßen zügig arbeiten können. Und dann ist es Produktionsdurchlauf wie bei vielen Industrieprodukten, wie bei der Montage eines Motorrads. Jeder macht gewisse Arbeitsgänge, damit man relativ zügig einfach zum Endprodukt kommt. Und je nach Produktionsstätte ist halt der Arbeitsumfang sehr unterschiedlich. Hier in Aidenbach, wenn wir das sowas nähen, Da haben wir, ich sag mal, 12 Personen, die einen Anzug nähen. Dann muss jede halt, ich sag mal, zwischen 30 und 60 Minuten dran arbeiten. Wenn wir in eine Produktion gehen mit 40, 50 Personen, wird der Arbeitsumfang natürlich entsprechend kleiner.
Okay, und die einzelnen Schnitte erstmal, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, das sind ja alles auch Rohstoffe, die bei euch dann auf Rollen angeliefert werden, was dann vermutlich auch Cordura und Gore-Tex und was weiß ich, was alles für Materialien sind. Wo kommen eure Rohstoffe her?
Oh, sehr unterschiedlich. Wir haben natürlich, ich sag mal, Gore-Laminat gibt es für den privaten Bereich. Ich nehme den technischen jetzt mal aus, weil es läuft unterschiedlich. Kommen aus für die Motorradfahrer alle aus Shenzhen, China. Da gibt es ein großes Werk und alle Motorradkunden, die Gore einsetzen, die kaufen dort die Ware letztendlich. Mhm. Wir versuchen natürlich, die Wege kurz zu halten und so gut wie es geht, alles in Europa einzukaufen. Aber es ist leider nicht mehr so umsetzbar. Wie gesagt, normales Cordura kriegen wir noch hier. Wobei, ich sage mal, die Grundstoffe, wie das Polyamid oder das Garn, wird auch nicht mehr in Europa hergestellt. Mhm. Also das ist mittlerweile, wir haben internationale Lieferketten, es gibt nicht mehr alles in Europa.
Ach so, also selbst wenn die Rolle jetzt mit dem Rohmaterial, mit dem Rohstoff, ja wirklich Stoff im Sinne, im wörtlichen Sinne, das heißt, selbst wenn das aus Europa kommt, dann wird das aber auch wiederum woanders gefertigt eigentlich oder die
ja, der Faden, Garn, der genau. Faden. Der Faden kommt für mich aus irgendwo aus Asien oder aus Israel, keine Ahnung, wo das Werk steht, aus der Spinnerei. Die Weberei steht in Deutschland, vielleicht auch die Färberei, die Ausrüstung. Mhm. Also es gibt halt viele, viele Stufen und nicht jeder Hersteller macht von vorne bis hinten alles, sondern man hat immer Zukaufprodukte und wir haben es gesehen während Corona, wenn ein kleines Teil irgendwo fehlt, weil das irgendwo herkommt, wo einfach die Lieferkette zusammenbricht, dann gibt es Probleme.
Und was ich auch ganz spannend fand am Bildschirm, wo man ja die Schnitte gesehen hat, das waren dann die unterschiedlichen Größen. Und ihr habt ja gerade bei den Textilkombis eine recht große Auswahl, auch von langen Kurzgrößen. Trotzdem bietet ihr ja auch eine Maßanfertigung an. Ist die dann, also wie häufig ist dann sowas überhaupt noch gefordert? Wenn ihr schon so viele Passformen...
Es ist mehr, als man denkt. Und bei Frauen mehr als bei Männern. Weil es einfach mehr Figurtypen hier gibt. Aber es ist immer noch so zwischen, sagen wir, bei Jacken um die 3%, bei Hosen um die 5% und bei Damenhosen, schätze ich mal, liegen wir um die 7%. Aber es ist wirklich, einfache Maßanpassungen gibt es eigentlich kaum mehr. Weil da deckt man viel ab und Textilkombi ist halt nicht so körpernah als Leder, wie ein Lederkombi. Dennoch, eine Motorradhose muss einfach passen. Die Protektoren müssen an der richtigen Position sein, die Beinlänge muss stimmen und auch mit 50 Größen können wir leider nicht jede Körperform abdecken.
Und wie kommt sowas dann zustande? Also kommen dann die Kunden, läuft das auch über die Händler? Werden die dann da vermessen genau oder wie... Kommen die wirklich zu euch vielleicht und wird dann da Maß genommen?
Der Regelfall ist wirklich, der Kunde geht zum Händler. Die Händler kommen auch zu uns. Einmal im Jahr haben wir Händlerschulung. Da geht es immer Material, Produkt, Maß nehmen. In jedem Laden gibt es Minimum eine Person, die da einigermaßen fit ist. Da muss man sich nur einen Termin vielleicht vereinbaren. Dann bieten wir natürlich an Teilmaß, das ist ein bisschen günstiger, wenn nur Längenänderung ist. Und das Wichtigste ist, der Kunde muss vorher ein Produkt probieren oder das identische Produkt probieren in einer Größe, das halbwegs passt. Nicht genau, aber dieses Tragegefühl, das ist ja immer sehr subjektiv. Und das muss der Kunde einmal erfahren, dass er sagt, ja, das ist ein Produkt, das kommt für mich in Frage. Weil wir hatten schon häufiger den Fall, der Kunde geht zum Vermessen, hat nie ein Produkt probiert, erwartet sich die Bequemlichkeit eines Jogginganzugs bei einem knackengen Anzug. Dann wird es vielleicht schwierig. Oder er wählt sich ein Produkt, das wir auslegen, eher so für die Adventure-Richtung, ein bisschen bequemer und weiterer Schnitt. Und er denkt, er bekommt einen engen Anzug.
Ja.
Und das sind dann Erwartungshaltungen, die kannst du nicht erfüllen.
Ja, das geht ja eh auch in die Richtung Passform. Sind so Schnitte. Also wenn ich jetzt sage, Weil das kennt ja jeder. Wenn man bei der und der Marke eine 50 oder 52 oder eine L oder XL, was auch immer hat, dann ist es ja bei einer anderen Marke womöglich eine ganz andere Größe. Sind diese Schnitte in irgendeiner Art und Weise definiert oder ist es völlig frei, wie es interpretiert wird?
Nein, ich meine, es gibt sogar die Norm oder eine EN-Norm, aber da geht es hauptsächlich darum, wie man es darstellt. Und man sieht es ja, ich sage mal, auch im Modebereich, viele italienische Marken schneiden eher kleiner als deutsche Marke, weil man richtet sich immer nach seinem Kernmarkt. Das sind Erfahrungswerte, die man hat, wie ist mein Kundenkreis. Und wir orientieren uns dann natürlich an so Geschichten wie, es gibt Reihenmessung von Hohenstein, da gibt es veröffentlichte Maßtabellen. Die werden ermittelt, da werden keine Ahnung wie viele tausend Personen durchgemessen. Dann kriegt man Informationen dazu, oh, die Größe 50, da gehen wir statistisches Mittel von diesen und jenen Maßen aus. Und das für jede Größe. Das gibt es aber auch natürlich für Altersstrukturen, für Kinder. Und jeder platziert sich anders. Also es wird nie was Einheitliches geben. Und dann, jeder Schnittmacher hat seine Eigenheiten. Jede Marke hat seine Eigenheiten. Sogar das Material ist unterschiedlich. Also wir machen vielleicht einen Prototyp aus einem Material, das später nicht eingesetzt wird. Dann kommt das Originalmaterial und dann merken wir, oh, die Passform ist anders.
Und okay.
Deswegen vereinheitlichen kann man es leider nicht.
Ja, weil selbst diese Daten, die werden sich ja vermutlich nicht ganz decken mit euren Kunden und Kundinnen, sage ich mal. Das wird ja wahrscheinlich dann auch nochmal ein bisschen anders.
Ja, deswegen sage ich ja, jede Marke pickt sich aus Erfahrungswerten über die Jahre hinweg die Daten raus und sagt, ja, wir müssen hier nochmal ein bisschen Stellschräubchen drehen und da noch, weil dann decken wir besser unseren Kundenkreis ab. Und deswegen wird es auch immer unterschiedliche Passformen geben. Eine sehr junge Marke, ja, die wird wohl eher schlank geschnittene lange Teile haben. Wir sagen, okay, unser Kundenkreis ist gefüllt 40 plus. Da muss man halt auf die körperlichen Geschichten eingehen, die halt bei der Käuferschicht dann eher antreffen.
Ja. Ja, mir hat das schon auch irritiert, weil ich auch mal Jacken hatte desselben Herstellers. Da war ich mir dann sicher, dass mir eine L gut passt und die nächste Jacke, das neues Modell, das ich in L bekommen habe, war an den Schultern viel zu eng und war für mich gefühlt eher eine M. Also da habe ich mir auch gedacht, okay, wenn es sogar beim gleichen Hersteller sich verändert über verschiedene Modelle, ja.
Das Problem ist, du sagst jetzt viele Hersteller, also bei einem Hersteller, welcher Produktionsstandort? Es gibt bei vielen Herstellern unterschiedliche Produktions- und Entwicklungsstandorte, weil der Designer schickt eine Skizze in die Firma XYZ in dem Land A. Dann machen die den Prototypen, dann wird der freigegeben, wird produziert. Das zweite Modell von der gleichen Firma in Europa geht an die Firma ABC im Land B. Da sitzt auch ein Entwickler und ein Schnittmacher, der macht es anders. Dann kommt der Prototyp, wird von Europa freigegeben. Und schon hast du eigentlich zwei komplett verschiedene Produkte. Da sitzt zwar einer, der den Standard festlegen sollte, ja, aber dann kommt sowas raus. Und das ist bei vielen Modemarken so.
Ja, bei euch ist es ja etwas überschaubarer im positiven Sinne. Eure Fertigung ist ja in Kroatien, richtig?
Wir haben kleine Fertigung hier in Deutschland noch, in Heidenbach. Da machen wir Mengen bis 50, 100 Stück, wo es sich nicht lohnt, irgendwo auszulagern. Bis zum Zuschnitt machen wir alles hier und auch die Entwicklung ist komplett an einem Standort. Deswegen können wir natürlich unsere Größenabstufung schon sagen, okay, passt es.
Sind das dann die Maßanfertigungen oder was sind das dann für Anzüge, die hier?
Maß, Sonderanfertigungen, viele aus dem technischen Bereich, Behörde, Militär, Polizei. Oder Produkte, wo wir nur Lager auffüllen, wo wir sagen, hey, es ist besser, keine Lagerüberhänge zu haben, nicht und dafür ein bisschen höhere Produktionskosten zu haben. Das kann auch vorkommen. Aber meistens Sondergeschichten und technische Produkte. Und ab dem Zuschnitt wird verteilt. Wie gesagt, entweder Produktion Deutschland-Eidenbach oder Produktion in Kroatien. Das ist auch eine eigene Firma, weil wir dann viel flexibler reagieren können. Und wir haben natürlich auch noch, ich sag mal, zu Saisonbeginn Partner in Europa, wo wir sagen, da könnten wir noch was fertigen lassen.
Mhm.
Das sind aber dann alles Betriebe, mit denen wir, ich sag mal, seit 10 Jahren und länger zusammenarbeiten und die halt wirklich auch reine Näharbeit durchführen. Also wie gesagt, bis zum Zuschnitt, und da wird eigentlich die Passform definiert, passiert alles hier in Aidenbach.
Das sind dann diese Kisten, die du mir vorhin gezeigt hast. Das heißt, da wären dann, ich glaube, es waren bis zu 150 Teile, also kleine Schnittteile, kleine Stoffteile.
Genau, also Teile. Ein Produkt hat bis zu 150 ja. Schnittteilen und bis zu 21 verschiedene Stoffe ja. in einem
die,
Produkt.
Die dann in einen Karton gepackt werden und dann dahin geschickt werden und dort wird dann alles nach entsprechender Bauanleitung zusammen genäht.
So kann man es sich vorstellen letztendlich.
Ja, ganz grob
wenn
gesagt.
Man einen Lego-Kasten kauft und da ist die Anleitung dabei ja. und die machen dann halt die Montage letztendlich. Ja.
Okay. Das Thema Preise hast du vorhin ja schon, oder du hast es schon angedeutet, angesprochen. Wie, also es ist ja kein Geheimnis, dass Stadler jetzt auch eher ein hochpreisiger Hersteller ist. Wie setzen sich die Preise denn zusammen?
Gut, wie bei allem hat man natürlich einmal Entwicklungskosten, Materialkosten, Lohnkosten, Marketing, Vertrieb, Frachtkosten, Zertifizierungskosten. Ja, man kann das, ich sage mal, ich breche es jetzt mal runter, ich sag mal, von Händler-EK weg, nicht von Endverkauferpreisen, Endverbraucherpreisen. Da sind wir irgendwo bei ja, bis zu 35% Materialkosten. Je nach Produkt beim Laminat sind die Materialkosten natürlich etwas höher wie beim Sommeranzug.
Mhm.
Und die Lohnkosten liegen aber fast auf gleichem Niveau. Also wir haben Produkte, da sind die Lohnkosten höher als die Materialkosten.
Mhm.
Wenn man denkt, unser Transformer ist ja...
Weil da so viel vernäht werden muss?
Da hat man so viele Öffnungen, so viele Reißverschlüsse, da ist so viel Arbeit mit drin.
Mhm.
Und das für ein eigentlich nicht wasserdichtes Produkt. Ich sage jetzt absichtlich nicht Sommeranzug, weil der natürlich deutlich mehr kann. Aber das war das erste Produkt im zivilen Sektor, höhere Lohnkosten als Materialkosten. Und das sogar im europäischen Ausland.
Mhm.
Beim Laminat sieht es etwas anders aus. Und ja, da sind wir irgendwo bei 60-70% direkt zuordnenbare Kosten am Produkt.
Mhm.
Ist eigentlich ein hoher Faktor, wenn ich mir denke, wie viele Produkte, ich habe, bevor wir gesprochen haben, mal gegoogelt und da sagen ja viele, okay, Produktkosten mal 6 gibt einen Endverkaufspreis irgendwo so, grobe Richtung bei einfachen Produkten, mal 12 vielleicht bei Luxusartikel.
Mhm.
Wenn ich sage, hey, wir sind jetzt da bei... Ja, 60-70%, da sind wir eh eine sehr, sehr schlanke Firma von den Kosten, die da ringsrum laufen, aber ganz ohne Entwicklung und Personal im Vertrieb und Gewinne geht es halt nicht. Mhm. Jeder lebt am Jahresende davon, dass er Geld verdient.
Ja. Ist das jetzt aber auch der Grund, also wir sehen das ja schon, dass in den letzten Jahren auch die 125er und auch diese A2 48 PS Klasse, dass die ja gerade recht stark ist. Und das ist ja doch ein eher, ich sag mal, preissensitives Klientel vielleicht auch. Ist da, habt ihr da was geplant?
Mich freut
es. Da eher so, ich sag mal, etwas günstigere Modelle anzubieten.
Mich freut es natürlich, dass die Klasse stärker wird. Wirklich an den Preisen sind wir natürlich an einem harten Punkt.
Mhm.
Wo ich sage, mit europäischer Fertigung wirklich günstig werden wir da leider nicht. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass vielleicht, ich sage mal, in diese modische Richtung, die ja ein bisschen dezenter ist von technischen Ausstattungen, wo man oft sagt, ab und zu ist weniger mehr. Und auch, ich sage mal, das sieht man ja bei den Jungen, die brauchen nicht Jacken mit Mordsvierlefanz, sondern eine schlichte, schöne Jacke ist da oft besser und kommt besser an als was Kompliziertes. Und sowas kann ich mir vorstellen, natürlich auch nicht jetzt im ganz günstigen Preisniveau, aber für eine jüngere Zielgruppe zu machen zumindest. Mhm.
Okay. Ja, gibt es da auch, also im Outdoor-Bereich sieht man das ja ein bisschen stärker noch. Gibt es jetzt im Bereich Motorradbekleidung, gibt es da auch Trends, die euch da beeinflussen? Also ich meine jetzt ein großer Trend, der mir jetzt einfallen würde, wäre ja dieses Thema zum Beispiel Flanellhemden, die dann abriebfest sind, Hoodies, die abriebfest sind, sowas. Ist jetzt aber nur ein Beispiel. Gibt es da große Trends, die sich dann irgendwann auch wiederfinden in euren Anzügen?
Gut, diesen Bereich Casual Wear wie Hoodies und Jeans, ja, den werden wir nicht abdecken.
Das ist jetzt nur ein Beispiel gesagt.
Nee, ich weiß es.
Ja.
Ich meine, es gibt schon immer wieder so Strömungen, ich sag mal wie im Modebereich, so Farbthematiken.
Oder auch so Retro, das wäre vielleicht auch noch sowas.
Immer wieder aufgegriffen, ja.
Ist mir
klar,
jetzt bei einem
wir gucken uns das an, wir vergleichen aber auch unsere Verkaufszahlen und sagen, okay, gewisse technische Lösungen wollen wir bieten und die legen auch viel im Design fest, leider. Oder Gott sei Dank. Und bei uns ist immer so, wir hatten einmal einen Marketing-Spruch, Form follows Function. Wo man sagt, und das trifft es auch genau, wir definieren immer erst, welche Lüftungen, welche Funktionen wollen wir in einem Produkt haben, was braucht der Kunde in dem Segment und dann wird das Design angepasst. Und dadurch kannst du viele Strömungen einfach nicht mitmachen. Und vielleicht definieren auch wir unsere eigene Strömung dadurch.
Ja.
Das kann man sehen, wie man will.
Ja, ich warte eigentlich nur darauf, dass vielleicht doch mal diese bunten 90er-Jahre-Textilkombis, dass sowas vielleicht wiederkommt, weil ich meine, es kommt ja vieles jetzt nicht nur im Modebereich, aber ich meine auch so Retro-Bikes, die dann Formen der 60er, 70er, jetzt kommen vereinzelt schon die 80er, die das zitieren. Und jetzt habe ich letztens auch bei einem schwedischen Outdoor-Bekleidungshersteller, habe ich auch gesehen, dass die dann irgendwelche Strömungen, irgendwelche Designelemente wieder aufnehmen aus den 80ern. Da dachte ich mir, bei den bunten Textilkombis wäre es ja vielleicht also, mal
ich glaube, Idee. Ich glaube nicht, dass wir ganz so bunt werden, aber man darf nie sagen. Also in der Bekleidung ist so vieles machbar und möglich. Momentan sehe ich es nicht.
Okay. Ist jetzt auch kein Wunsch, den ich hier unterbringen wollte, aber...
Aber ja. Wie gesagt, wir machen natürlich bei Sonderanfertigungen jetzt schon sehr viel. Aktuell, glaube ich, mit dieser ganzen PFAS-Thematik ist natürlich auch eine große Umstellung bei den Materialien. Deswegen denke ich, wird jeder erstmal ein bisschen vorsichtig agieren und sagen, jetzt testen wir mal viele Punkte und viele Produkte aus. Und dann, wohin geht die Reise? Und ja.
Bei PFAS geht es um die Imprägnierung, richtig? Um das
vorrangig,
kurz zu erklären.
Ja, vorrangig um die Imprägnierung, weil es sind Perfluorverbindungen. Die Fluorcarbon-Ausrüstung, die wird ab 26 verboten werden in der EU. Das steht fest. Und es gibt ja viele Bestrebungen, dass man komplett PFAS-freie Produkte oder so weitgehend natürlich das vermeidet, hier künstlich PFAS beizufügen. Und das wird an vielen Bereichen der Industrie, nicht nur uns, sondern auch Maschinenbau, Medizin, in allen Bereichen Veränderungen ergeben. Und ich denke, da sind die meisten ohnehin sehr stark mit dieser Thematik beschäftigt und müssen erst diese Thematik lösen, bevor wir hier vielleicht die Farben der 80er Jahre wieder aufgreifen.
Ja, eine Sache, die mir auch vorhin, die ich ganz schön fand, die hatte da im Lager ganz hinten noch eine Ecke, mit Museum als Aufdruck. Da hingen ja ein paar historische Kombis und ihr hattet aber auch eine Ecke, da hingen Kombis, die von Kunden waren, die ihr repariert habt.
Stimmt,
das
ja.
Das ist auch was jetzt nicht mehr ganz selbstverständlich ist, wenn ich die richtig verstanden habe.
Ja gut, der Trend, die EU will ja generell, dass alle Produkte reparierbar sind. Wir machen das seit Firmen bestehen, weil das, ich sag mal, das ist verankert bei uns im Haus schon immer. Wenn ich ein Produkt herstelle, als Handwerksbetrieb letztendlich, weil das sind wir ja immer noch, dann repariere ich natürlich mein Produkt.
Was sind da so typische Fälle? Ist das dann einfach eine Membran, die irgendwo undicht geworden ist? Oder sind das dann verschlissene, ich weiß nicht, Reißverschlüsse oder was
das
sind das
geht,
so? Oder
das,
Sturzschäden?
Das geht quer durch. Das ist vom Sturzschaden bis zur einfachen Reklamation, weil er aufdrucklose wird oder eine Naht sich löst, kann hier alles passieren. Und das ist auch eine umfangreiche Geschichte, die aber auch sehr gut genutzt wird von unseren Kunden, weil die wissen es. Und ich finde, letztendlich kauft man nicht nur das Produkt, sondern ein Paket. Also ich kaufe mir ja kein Motorrad ohne eine Werkstatt, wo ich hinfahren kann. Zum Service. Das wird für viele Kunden, also für mich ist es schon ein Entscheidungspunkt. Ich kaufe mir die Marke Motorrad, weil da habe ich einen guten Händler in der Nähe. Wenn ich 200 Kilometer fahren muss für den nächsten Service, wird es blöd. Und wir verkaufen auch ein Produkt, das ist im Hochpreissegment. Dafür muss aber natürlich auch ein gewisses Gesamtpaket mitgeboten werden. Von der Reparaturmöglichkeit über vernünftigen Service, den wir natürlich immer arbeiten müssen, ist klar. Aber das gehört alles zum Produkt dazu. Und ich meine, der Kunde ist auch, den haben wir dorthin erzogen. Du gibst eine gewisse Menge Geld aus, dann kannst du auch eine gewisse Erwartung haben.
Ihr habt da eine recht lange Garantie, meine ich, oder waren das 10 Jahre?
Auf die Verarbeitung.
Ah.
Also es okay. Man muss es immer, alles was wir machen, da können wir das machen. Mhm. Jetzt auf mechanische Teile wie einen Reißverschluss geben wir nicht 10 Jahre Garantie. Mhm. Naja, weil der eine Kunde pflegt ihn, der andere nicht.
Das Thema haben wir vorher schon gehabt, so Haltbarkeit, ja.
Es ist schwierig, weil man auch ein hochwertiges Produkt hat eine Abnutzung. Wenn ich das intensiv nutze, werde ich halt schneller ein Problem haben, wie wenn ich mich draufsetze und dreimal im Jahr meine Tour fahre. Mhm. Macht einen riesen Unterschied. Und du hast ja vorher dieses Heftchen angesprochen, das immer dabei ist mit den Zonen, mit allem. Bitte,
da stehen ja auch Pflegehinweise.
Bitte an alle Kunden, bitte mal durchlesen. Die Norm schreibt uns Hersteller vor, das mitzugeben, das auszufüllen und da sind wichtige Informationen drin. Also einmal bitte durchlesen, weil da stehen viele Dinge mit Haltbarkeit. Was soll man mal selber kontrollieren am Produkt, dass die Sicherheit gewährleistet wird? Wir machen das nicht aus Jux und Tollerei. Also die Informationen sind schon nicht so ganz ohne.
Die Frage hatten wir, die kam vorhin auch schon ansatzweise auf. Ist eine Motorradbekleidung, eine Motorradtextilbekleidung, ist die nicht auch schon ein wenig ausentwickelt? Oder gibt es immer, wie du angesprochen hast, gibt es immer irgendwie noch was zu verbessern in dem Markt?
Man ausentwickelt gibt es nie. Wenn ich mal denke, wir hatten eine Neuerung jetzt für die neuen Produkte. Wir hatten immer, Schulterprotektoren sind ja abhängig von der Größe, Schulter passt. Mittlerweile macht man die aber auch justierbar in Taschen, weil wir speziell eben für Damen, weil wir sagen, hey, wenn man älter wird, nimmt man zu. Die Schultern sind aber noch wie beim Jungen. Die Schultern sind, ich sag mal, Größe 48, aber der Bauch hat leider schon Größe 52. Ja, dann willst du aber, ich sag mal, deinen Drehpunkt vom Gelenk ja nicht nach außen verlagert haben, weil dann passt das Ding nicht mehr richtig. Und das sind so Feinheiten, wo man sagt, ja logisch, warum macht er das nicht schon seit 10 Jahren? Über viele Dinge kommt man erst, wenn man sagt, man macht immer kleine Schritte, man sammelt immer mehr Erfahrung, man kriegt immer mehr Feedback auch von Kunden, wo es denn zwickt. Und deswegen sehe ich doch immer ein großes Betätigungsfeld, auch wenn sich Design mal beiseite gelassen. Mhm. Feintuning an der Technik, an der Passform kann man immer machen. Also ich kenne noch kein perfektes Produkt.
Ja. Apropos Technik ist, oder wir haben ihn vorhin schon angesprochen, ist der Airbag, ist das ein Thema für euch?
Ich meine, unsere Produkte funktionieren alle mit Airbag-Westen. Wir werden oft häufig gefragt, aber wir werden keinen eigenen Airbag entwickeln. Und wenn man es mal genau nimmt, gibt es eigentlich, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, 4 Airbag-Hersteller. Alles andere sind gebrandete Produkte eines Airbag-Herstellers. Und wenn ich jetzt auch eine gebrandete Airbag-Weste mache mit der Technik eines bestimmten Herstellers und mache das in Europa für 150 Euro mehr, braucht jemand mein Produkt? Fragezeichen. Nur weil Stadler draufsteht? Ich glaube nicht.
Okay.
Also ich sage immer, jeder soll das machen, wo er sich auskennt, wo er Fachmann ist und nicht alles Mögliche versuchen. Und wir sind Spezialisten für Jacken und Hosen im Motorradbereich. Und das war's dann auch, denke ich.
Passt jetzt auch noch so etwas zum Thema Trend. Dieses Thema KI ist ja gerade so, und das wird ja gerade auf allen Kanälen, durch alle Medien, also es ist ja gerade ein riesiger gesellschaftlicher Trend. Ist das für euch auch ein Trend in eurer Branche?
Ich denke, man muss sich damit befassen, weil KI natürlich vom Marketing bis E-Mail-Verkehr Einfluss hat. Wenn ich mir denke, wir hatten auch erst eine Schulung im Bereich KI, wie was einsetzen kann im Unternehmen, und es kann eine große Hilfe sein. Es birgt für mich persönlich aber auch große Gefahren, weil wenn man unbedarft mit KI arbeitet, ohne dass man einen Plan hat von irgendwas, muss man, was die KI sagt, als bare Münze nehmen. Das ist leider nicht immer alles richtig, was da kommt. Und für einen Experten kann es ein nützliches Tool sein, ja. Für jemanden, der keine Ahnung von einer Thematik hat, das lässt lieber die Finger davon. Weil dann kann die KI das auch komplett alleine und braucht den Menschen gar nicht mehr.
Aber so jetzt ist das Thema gerade Entwicklung, wo ihr eh schon, glaube ich, Software einsetzt, um diese Schnitte zu optimieren, damit möglichst wenig weggeschmissen werden muss. Das ist ja eh schon was, was wahrscheinlich seit, was jetzt mit KI nichts zu tun hat. Aber
nee, das ist, ich sag, wo ich die KI sehe in dem Sektor, dass die Person, die das vorbereiten muss, wenig Arbeit hat. Mhm. Und ich hoffe, da kommt was. Mhm. Weil klar, ich kann der KI mit einem guten Prompt eine Aufgabe geben und die wird relativ gut gemacht, je nachdem, wie gut mein Prompt wird. Mhm. Und wenn ich hier einen Fehler mache, dann kommt halt auch was Fehlerhaftes raus. Das war das, was ich gemeint habe.
Und ja, das,
jedes Werkzeug ist nur so gut wie derjenige, der es einsetzt.
Das ist richtig.
Und deswegen, es wird uns beeinflussen, uns alle. Mhm. Auf vieles freue ich mich, vieles sehe ich aber auch echt skeptisch.
Mhm. Wir haben jetzt am Anfang gesprochen über, wie war die Motorradbekleidung vor über 50 Jahren. Wie glaubst du, sieht eine Stadler-Kombi in 50 Jahren aus?
Schwierig zu
oder
sagen.
Oder muss jetzt auch keine Stadler, aber eine Motorrad-Textil-Kombi.
Aber generell Motorradbekleidung ist echt schwierig zu sagen. Vielleicht kriegen wir ja noch komplett innovative Materialien, die Molekularstrukturen verändern beim Aufprall, ähnlich wie ein Airbag. Mhm. Man weiß es nicht. Die Entwicklung geht momentan extrem rasend. Es gab schon viele Ansätze mit Smart Clothing. Viele dieser Punkte übernimmt jetzt die Smartwatch, wo ich sage, ich brauche es nicht mehr in der Bekleidung einbauen.
Oder auch Beleuchtung hat man schon mal gesehen, im Rücken quasi integriert.
Das gibt es auch schon lange.
Aber alles nicht so richtig durch, also, oder?
Die ersten Muster mit so beleuchtbaren Paneelen habe ich gesehen Anfang der 90er. Also das ist alles nichts Neues, was ganz oft als Innovation verkauft wird mit LED und beleuchteten Paneelen und alles Mögliche. Kommt das meiste aus dem Automotive-Bereich. In der Bekleidung, Kabel, Stromversorgung, in Bekleidung, die gewaschen werden muss, ist halt immer so eine Baustelle. Dann muss ich nämlich alle Kabelleitungen wasserdicht machen, auch die Verschlüsse zum Waschen. Es macht es nicht einfacher und ich kann das meiste anders lösen mit dem Fahrzeug, viel einfacher. Also warum brauche ich, klar, an der einen oder anderen Stelle hilft es, wenn der Helm blinkt oder die Jacke, wenn ich im Graben liege. Ich kann mir es nur noch nicht vorstellen, dass sich's durchsetzt. Weil dann ist der Akku vergessen, ich habe das Kabel nicht dabei, dass ich mich am Motorrad anstöpseln kann oder die Batterie ist nicht geladen. Das sind viele Fragezeichen und ich sage mal, die Masse der Motorradfahrer, da nehme ich mich ja gar nicht aus. Wir sind halt schon ein bisschen faul. Und das ist Anziehen, Draufsetzen, Fahren.
Okay, also glaubst du, wird sich eher auf Stoffe oder auch Protektoren haben ja auch, hat ja auch viel getan, allein schon in den letzten 10 Jahren. Glaubst du eher, dass das so die Felder sind, wo noch
Ich denke schon, aber wie gesagt, man kann es nie, wer weiß, was passiert. Das ist, in der heutigen Zeit darf man
gar keine Prognosen mehr.
Nichts mehr für fix betrachten, weil es kann eine super Innovation geben in 2 Jahren und dann sagt man ja, logisch, warum hat man da nicht gleich dran gedacht? Momentan sehe ich es nur nicht.
Okay. Ja, dann hätte ich jetzt auch fast keine Fragen mehr. Ich habe viel gelernt bei euch in der Fertigung, fand es sehr spannend.
Ja, ich hoffe, es war
von der klassischen Nähmaschine, die man sich ja irgendwie noch vorstellen kann, bis das jetzt mal gesehen habe, wie diese Nähte auch verschweißt werden mit einer Art Klebeband. Also sehr, sehr spannend.
Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und es hat ein bisschen einen Einblick gegeben, weil, wie gesagt, es ist wie bei jeder Produktion, es ist Manufaktur und es gibt viel Handarbeit, das nicht so ganz offensichtlich ist.
Ja.
Und wie gesagt, wir reden ja von 8 Stunden Arbeitszeit in einem Produkt und da muss dann schon einiges geleistet werden. Also es war schön, dass du hier warst und ich hoffe, dass auch den Zuhörern gefällt, über was wir gesprochen haben letztendlich.
Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank fürs Gespräch. Das war Hans-Jürgen Stadler und dieses Gespräch haben wir im Dezember 2025 aufgezeichnet. Aus organisatorischen Gründen mussten wir die Folgen 106 und 107 ja noch einmal tauschen. Trotzdem wünsche ich euch allen an dieser Stelle nochmal schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder am 16. Januar 2026. Wenn ihr Fragen zum Podcast habt, Themenwünsche, Lob oder Kritik loswerden wollt, dann schreibt mir einfach und am besten erreicht ihr uns über podcast@motorradonline.de oder über die Kommentarfunktion. Da schauen wir auch mal rein. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao.